Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Vanessa, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, über das extrem spannende und auch wichtige Thema Hashimoto, also eine Schilddrüsenerkrankung, mit mir zu sprechen. Du bist von deinem ursprünglichen Beruf Moderatorin, du bist Journalistin und auch mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin. Und hast mittlerweile aus deiner eigenen Geschichte Hashimoto zu deinem Lebensthema gemacht. Erstmal herzlich willkommen und stell dich doch mal gerne vor, warum ist Hashimoto dir so ein Herzensthema geworden?
Hallo lieber Thomas, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was für eine große Ehre. Hashimoto wurde zu meinem Lebensthema, weil es meine eigene Geschichte ist, muss man einfach sagen. Also ich habe selber vor, oh Gott, mittlerweile 15 Jahren die Diagnose Hashimoto bekommen, nach einer dreijährigen Odyssee von Arzt zu Arzt, die mir alle gesagt haben, sie haben nichts und fahren sie mal in Urlaub und ja, das mit dem vielen Fliegen und so Fernsehen machen, ist ja auch nicht so gesund. Und dann habe ich mal gesagt, ja. Also ganz bestimmt ist das so, aber in dem Studio, wo ich Fernsehen mache, sind 50 andere Leute und die haben das nicht. Warum habe ich das? Und dann habe ich die Diagnose bekommen und es kam ein Verlag auf mich zu und hat gesagt, es gibt noch nichts auf dem deutschen Markt zum Thema Hashimoto. Und das stimmt, es gab ein Buch von Frau Dr. Brake-Busch, die ich dann auch kennenlernen durfte, ganz entzückende Frau. Das hat aber irgendwie niemanden richtig weitergebracht. Und damit begann die Odyssee sozusagen. Das ist sozusagen die aktuelle Version. Das erste Buch kam 2012 raus. Da sah das Cover noch ein bisschen anders aus. Ich sah auch noch ein bisschen anders aus. Und ja, daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt. Erstmal neben meiner Fernseh-Buchautoren-Moderationskarriere, meinem Leben nebenher. Und seit Ende 2022 ist es sozusagen mein Hauptjob. Und jetzt versuchen wir, die irgendwas zwischen 8, 11, 13 Millionen Betroffenen, es gibt ja keine richtigen Zahlen in Deutschland, versuchen wir einfach so gut wie möglich zu informieren und ihnen so viele Informationen und Hilfestellungen an die Hand zu geben, dass es ihnen mit dieser Autoimmunerkrankung so gut wie möglich geht.
Verrückt. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es vor 15 Jahren noch so wenig Literatur zu dem Thema gibt, weil tatsächlich seitdem ich ärztlich tätig bin, das sind jetzt 11, 12 Jahre, ist es zumindest mir ein bekanntes Thema, wobei ich auch schon immer über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Was hat dir denn eigentlich gefehlt? Du hast auch richtig Probleme gehabt, überhaupt die Diagnose gestellt zu bekommen, oder war es vor allem die Hilfe dann danach? Was machst du mit dieser Diagnose?
Also sowohl als auch. Also ich war sogar bei einem Endokrinologen in Behandlung, der mir tatsächlich witzigerweise noch bevor die Diagnose stand, Tybon verschrieben hat. Das ist ja eigentlich die falsche Reihenfolge, ne? Man verschreibt ja erst L-Tyroxin und bei Tybon haben ja alle so ein bisschen Probleme, weil der mich loswerden wollte. Der hat gesagt, sie gehen mir so auf die Nerven und wenn sie abnehmen wollen, ich nehme auch jeden Abend eine Tybon. So sehen die aus. Ja. Das stoffwechselaktive Hormon, nehmen Sie das und kommen Sie einfach nie wieder. So, das habe ich genommen und habe gemerkt, so puh, alter Schwede, was ist denn hier los? Ne? Mir wurde es warm, mein Stoffwechsel lief wieder. Aber ich wusste ja immer noch nicht, was ich habe. Und es war tatsächlich ein Zufall, ich habe mich auch total zurückgezogen. Also ich bin zweimal die Woche nach Köln geflogen, habe da das Punkt 6, Punkt 9 hieß das noch, sozusagen das Frühstücksfernsehen von RTL gemacht und habe ansonsten nichts mehr gemacht. Habe mich total zu Hause eingeigelt, weil ich ja niemandem erklären konnte, was ich habe. Und ich habe ja die Angst gehabt, dass jeder denkt, die Blumenhagen, die hat irgendwie, also ich glaube, jeder hat ein bisschen einen an der Klatsche, aber die hat noch mehr einen an der Klatsche als normalerweise. Und dann rief mich ein Freund an, einem Freitagnachmittag an und sagte, das, was du hast, das hat eine Freundin auch. Und bei der ist es, glaube ich, eine Autoimmunerkrankung. Der wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich natürlich Dr. Google angeschmissen und habe meine Symptome eingegeben. Und dann kam Hashimoto-Thyreoiditis, duft, 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 duft. Ich habe das ganze Wochenende durchgelesen und habe gedacht, wow, die reden über mich, wie verrückt. Und am Montagmorgen saß ich dann bei meinem sehr, sehr geliebten Hausarzt, also einer meiner wichtigsten Ratgeber, der das aber damals nicht so auf dem Schirm hatte. Und der guckte in diese Blutwerte rein und sagte, oh fuck, wir hätten das 3 Jahre lang sehen können. Mist. So. Krass. Und dann kam natürlich dieses Vanessa, L-Tyroxin, jeden Morgen eine. Mhm. Damit wird alles wieder super. Und damit wurde halt gar nichts super, ne? Also es tat sich einfach nichts in keine Richtung. Also ich wurde nicht fitter, ich wurde nicht wacher, ich habe nicht abgenommen, mein Haarausfall hörte nicht auf. Meine Regel, die mit Ende 20 schlagartig aufgehört hat, da zu sein. Und Ärzte sagten mir, ja, das kann schon mal passieren. So, wie mit Ende 20 ist man doch nicht in Wechseljahren. Die kam eben auch nicht wieder. Und dann bin ich einfach auf die Suche gegangen und weil ich ja, was auch keiner glaubt, aber ich habe ja eine klassische journalistische Ausbildung, also ich habe das mal richtig gelernt, bin ich einfach so, wie man das als Journalist macht, losmarschiert und habe mir Experten geschnappt. Ich bin erst nach New York geflogen im Urlaub und habe mich da in diesen, wer schon mal in New York war, diese Buchläden, also wer so eine Buchfanatikerin ist wie ich, das sind ja mehrstöckige Gebäude und da bin ich durch und habe alles eingesammelt, was es zu Autoimmun, Schilddrüse, Frauen, Hormone gab und habe das alles gelesen und habe gedacht, okay, wow, wieso sagt mir das alles keiner bei uns? Also wieso sagt keiner mir, dass die Ernährung da mit reinspielt und dass man Mikronährstoffe nehmen muss? Also vor 15 mhm. Jahren, ich weiß nicht, du als Experte hast das bestimmt gewusst, aber in meinem Leben haben Mikronährstoffe überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe einen sehr, sehr geliebten Onkel, der war Chefarzt einer sehr großen Klinik in Deutschland. Ich sage jetzt nicht, welcher, sonst kann man das googeln. Und der sagte zu mir, wieso Vitamine? Iss ein Apfel im Jahr, dann hast du genug Vitamine. Und dann dachte ich so, okay, gut, bin ich vielleicht auf dem falschen Weg. Naja, und dann habe ich mir das alles angeguckt und weil ich nicht so richtig wusste, wie ich das in mein Leben integriere, bin ich dann wieder in die USA geflogen und hatte mir vorher Termine gemacht bei Hormonexperten und habe mich da reingesetzt und habe gesagt, ich werde nie Ihre Patientin werden, ich komme aus Deutschland, ich habe Hashimoto, ich komme damit nicht klar. Erzählen Sie mir doch jetzt, 30 oder 45 Minuten, je nachdem, wie lang der Termin ging, was ich tun kann. Und die Amerikaner ticken halt anders als die Deutschen. Die haben dann losgesprudelt und ich bin gar nicht mehr mit Mitschreiben nachgekommen. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe das alles ausprobiert. Try and error. Also ich bin ganz oft auf die Schnauze gefallen. Ich saß nächtelang auf der Toilette, wenn ich irgendwas zu viel genommen habe. Oder bin mal einen Tag lang mit Kopfweh rumgelaufen oder mir war schwummrig oder so. Aber ich bin ja immer noch hier und mir geht's immer noch gut. Und so habe ich einfach nach und nach rausgekriegt, was man tun kann, was bei den verschiedensten Problematiken helfen kann. Und das gebe ich jetzt einfach weiter.
Woran hat der Hausarzt bei dir dann ursprünglich erkannt gehabt, shit, das hätten wir jetzt 3 Jahre früher schon entdecken können. Hat er dann andere Blutwerte gemacht auf einmal? Oder hat er quasi an den gleichen Blutwerten, der hat an den gleichen Blutwerten vorher erkannt, dass es schon erkennbar gewesen ist? Woran hätte er es erkennen können?
Ja, FT3, FT4 und die Antikörper, TPO und TG, waren erhöht. Und FT3 und FT4 war zu niedrig. Und der TSH war natürlich auch nicht gut, aber wer so ein bisschen Ahnung hat, guckt ja nicht nur auf den TSH, sondern auf die anderen Werte. Und der Gag war, jetzt kommt's, er hat mich dann zu einem Arzt geschickt, weil er kein richtiges Ultraschallgerät hatte zu der Zeit, hat er mich zu einem Arzt geschickt, der auf Ultraschall spezialisiert ist. Das heißt, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als mit diesem Ultraschallgerät über Menschen fahren. Mhm. Und der fuhr da so über meinen Hals rüber und sagte, boah, ich weiß nicht, was Sie wollen. Da ist nichts. Ihre Schilddrüse sieht super aus. Ich also wieder so den Schlag in die Magengrube, lief da so raus und dachte so, oh nein, jetzt ist es das vielleicht doch nicht. Und dann sagte mein Arzt Gott sei Dank, nee, das kann nicht sein. Ich schicke dich nochmal zu jemand anderem. Eine ganz tolle Ärztin, die hat dann auch den Ultraschall gemacht und drehte so diesen Bildschirm zu mir um und sagte, schauen Sie mal auf der linken Seite, das ist alles praktisch schwarz, da ist kein aktives Gewebe mehr. Und auf der anderen Seite sah das so aus, als ob so ein Holzwurm durch meine Schilddrüse durchgefurcht war. Also da war auch schon viel zerstört. Und dann sage ich, aber war das vor 14 Tagen auch so? Dann sagte ja, das läuft schon ein paar Jahre hier, diese Geschichte in Ihrer Schilddrüse. Dann habe ich gesagt, aber der Typ vor 14 Tagen hat gesagt, die Schilddrüse ist in Ordnung. Und deswegen verstehe ich so gut, wenn die Leute mir schreiben, ja, also alles deutet darauf hin, aber ich war beim Ultraschall und der Arzt sagt, die Schilddrüse ist tippitoppi in Ordnung. Und dann sage ich, naja, an so jemanden bin ich auch schon mal geraten.
Das ist Wahnsinn, ja, das ist ja echt die Schwierigkeit. Man kann ja Antikörper tatsächlich haben, habe ich auch ein paar Patienten, ohne dass sie eine Hashimoto haben. Gibt's selten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber tatsächlich habe Patienten, die haben eine komplett unauffällige Schilddrüse im Ultraschall, auch mehrfach bestätigt, von mehreren Ärzten und durch mich selbst auch, die aber dann Antikörper haben.
Auch andersrum, ne? Also du kannst natürlich auch ein Hashimoto haben und keine Antikörper haben. Das auch ist ja das, auch der Gag.
Genau. Also es geht in beide Richtungen. Insofern sollte man im Idealfall, also zumindest ist es meine Meinung, Blutwerte und Ultraschall beides kombinieren, damit du halt bestmöglich eine gute Diagnosestellung hast. Das, was ich bei dir aber auch mitbekommen habe und was ich auch von anderen Kollegen mitbekomme, ist, dass du mit den Referenzwerten von Hormonen vielleicht nicht ganz so zufrieden bist. Magst du da mal so ein bisschen einsteigen, warum das der Fall ist? Also Referenzwerte ist ja quasi die Norm, die vorgegeben wird von einem Labor, was quasi für Laborwerte in Ordnung ist oder gut ist. Ja, wobei man ja bei sehr vielen Werten sagen kann, wie zum Beispiel beim Eisenspeicher, kurz vor Tank leer bis Tank komplett voll ist alles normal.
Ja, also schade, ich habe normalerweise, das ist irgendwie der Tisch, wo ich hier sonst auch immer meine Online-Vorträge halte und normalerweise liegt hier die Mappe mit den Laborzetteln von mir, die ich dann immer raushole, aber irgendwie ist sie jetzt gar nicht da, hat irgendeine Mitarbeiterin mitgenommen. Referenzwerte, wer schon länger mit dem Thema Erkrankung zu tun hat und von sich selber oder Patienten Laborzettel hat, der sollte die sich unbedingt aufheben, weil es ist ganz toll, man kann die wunderbar vergleichen. Also ich habe noch Leitsordner von vor 10 Jahren und da hat man das gleiche Labor. Und dann holt man sich diese Zettel von vor 10 Jahren und heute raus. Ich habe letztens sogar einen im Vergleich gehabt, da waren es, glaube ich, nur 6 Jahre. Und beim FT3 ist der oberste Referenzwert heute 3,9, weil ich nämlich mit meinem obersten FT3, mit meinem FT3, rief mich mein Arztfreund an und sagte, du bist total eine Überfunktion. Dann sage ich, nein, ich bin ja ich weiß, wie sie eine Überfunktion anfühlt. Doch, aber du bist bei 5,0. Und da ist 3,9 der oberste Referenzwert. Und dann zog ich den Zettel von vor 6 Jahren raus und sagte, vor 6 Jahren war der oberste Referenzwert aber noch 5,7.
Wow. Ja. Okay, das ist ein Riesenunterschied.
Heißt, vor 6 Jahren war ich mit meinem aktuellen Wert super tippitoppi mittendrin in der Norm. Ich lieb diesen Begriff im Normbereich. Und heutzutage bin ich in einer Überfunktion. Und das ist halt schwierig. Finde ich tatsächlich schwierig. Jetzt kommt man mal bei dem Labor anrufen und fragen, ob die neue Geräte haben oder was sie da geändert haben. Aber tatsächlich ist das ja nicht nur, das ist deine Erfahrung ja wahrscheinlich auch, ist das ja nicht nur bei Schilddrüsenwerten so, sondern auch gerade bei Mikronährstoffen. Da ist man in der Überversorgung, wo man vor ein paar Jahren noch super gut im Mittelwert gewesen wäre. Und das ist einfach eine schwierige Geschichte, finde ich. Und deswegen sage ich meinen Leuten immer, achtet vor allem, also Blutwerte sind das eine, wie du schon sagst, Blutwerte, Ultraschall, super wichtig, um überhaupt zu sehen, wo liegt der Hase im Pfeffer. Aber das Wohlbefinden jedes Einzelnen ist ja sowas persönlich Spezielles, Individuelles, dass es einfach darum geht, wenn es den Leuten gut geht. Und ich sag denen immer, wenn ihr morgens aus dem Bett kommt, wenn ihr gute Laune habt, was ja heutzutage leider wenige Menschen noch haben, wenn ihr auf Toilette könnt, wenn ihr euer Gewicht halten könnt, wenn eure Regel, Großteil der Hashimoto-Betroffenen sind ja Frauen, wenn eure Regel regelmäßig kommt, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und dann vergesst auch, wenn der Blutwert vielleicht mal einen Ticken zu hoch ist oder ein Ticken drunter. Also ich sage immer bei meinen, es gibt einen Online-Vortrag Schilddrüsenhormone optimieren, dann geht es genau darum, weil ja den Leuten noch nicht mal gesagt wird, wie nimmt man eine Schilddrüsentablette richtig, also von diesen absoluten Basics zum Thema, wie liest man denn diese Blutwerte selber und wie versteht man die, wenn der Arzt sagt, alles super und Ihnen geht's nicht gut, dann ist meistens nichts super. Und da erzähle ich immer das wunderbare Beispiel. Mein Vater hat auch Hashimoto. Das wurde allerdings nach meiner Diagnose diagnostiziert. Und jetzt erzählt er nämlich jedem, meine Tochter hat mich angesteckt. Das ist so ein bisschen der Running Gag bei uns in der Familie. Und dann sage ich immer, Papa, ich kann ihn nicht angesteckt haben. Wenn jemand wen angesteckt hat, dann habe ich den Mist von dir. Und der ist so, im Gegensatz zu mir, so ein bisschen der lethargische Typ, sagen wir mal. Also der sitzt gerne auf seinem Sofa, guckt auf seinem Tablet, guckt Sport, macht auch 2-mal die Woche selber Sport. Der ist nicht so ein hibbeliger Typ wie ich und der ist mit Blutwerten, die in so einem mittleren Bereich sind, ich rechne die ja mal in Prozent um, so bei 50-55%, ist der total fein, da geht's dem super, mehr braucht er gar nicht. Und so jemand wie ich, der andauernd 100% gibt und wo der Tag vollgepackt ist und die einfach 5000 Tasks auf einmal auf hat, ich brauche einfach ein bisschen mehr von dem ganzen Zeug. Und so finde ich, ist es einfach wichtig, dass die Leute das für sich persönlich einordnen können.
Hast du zu der Zeit, wo du diese 5, FT3 hattest, dann auch FT3-Präparat eingenommen gehabt?
Ja.
Okay, weil da hast du ja dann immer das Problem, du kannst den TSH ja nicht mehr so ganz beurteilen, weil der ist ja in der Regel dann supprimiert, also unterdrückt. Das heißt, der ist meistens so, wenn man nur den TSH sieht, sieht es so aus, wie wenn du auch wirklich in einer ziemlichen Überfunktion bist.
Genau, ja. Also deswegen sage ich auch an meinen Leuten allen, vergesst diesen blöden TSH. In der Sekunde, wo man Schilddrüsenhormone nimmt, ist der natürlich eh nicht mehr so richtig aussagekräftig. Es gibt einen tollen Oh, ich und Namen. Es gibt eine tolle Ärztin bei Instagram mit irgendeinem Doppelnamen. Die hat letztens einen tollen Post gemacht zum Thema TSH, warum der sowieso nicht mehr so aussagekräftig ist. Weil unsere Hypophyse heutzutage einfach durch so viel gestört wird, durch das Problem mit dem Tageslicht und Nicht-Tageslicht und künstlichem Licht und Umweltgifte und Stress und so weiter, dass dieser TSH immer weniger in seiner Aussagekräftigkeit behält. Und das ist eben das Problem, was viele Kassenpatienten haben, dass die gesetzliche Krankenkasse eben nur den TSH bezahlt und der Arzt wirklich in Problematiken kommt, wenn der FT3 und FT4 bestimmt.
Genau.
Also einfach in finanzielle Schwierigkeiten, ne? Wenn die Krankenkasse sagt, wir übernehmen das nicht, dann bleibt das an dem hängen. Und ich sage auch immer, also ich bin auch jemand, der gerne auf Schulmediziner raufhaut, aber ich sage immer, ihr müsst bedenken, auch eine Arztpraxis ist einfach nur ein Unternehmen und dieses Unternehmen muss funktionieren und der Arzt muss seine Mitarbeiter bezahlen, der muss Miete bezahlen, der muss Strom bezahlen, Versicherungen und so weiter und der will ja auch nochmal was verdienen. Da überlegt sich natürlich ein Kassenarzt fünfmal, ob er irgendwelche freien Werte bestimmt und schlussendlich an den Kosten selber hängen bleibt. Deswegen diese TSH-freie Werte-Problematik, die besteht natürlich.
Die besteht auf jeden Fall. Was wären für dich, also wir haben jetzt im Prinzip TSH, FT3, FT4, wir haben die Antikörper, TPO, TGO und TRAC, kann man ja auch zum Teil messen, ist für Hashimoto jetzt nicht so relevant. Gibt es noch weitere Werte, die du sagen würdest, sind wichtig, um wenn du quasi die neue Diagnose Hashimoto hast?
Also wenn es jetzt nur um Hashimoto geht, dann bist du damit eigentlich ganz gut aufgestellt. Und wenn du dann noch einen Ultraschall hast und weißt ungefähr, wie das Volumen ist, dann siehst du, wie viel das fehlgeleitete Immunsystem schon geknabbert hat am Schilddrüsengewebe. Was man natürlich dann immer braucht, ist sowas wie D3 und Selen und Zink. In der weiterführenden Diagnostik ist bei Frauen natürlich immer zu gucken, wo ist denn Progesteron, Östrogen irgendwie. Die Mädels sind heute teilweise schon mit 30 in der Perimenopause. Also denen rasselt einfach durch den vielen Stress das Progesteron schon so runter. Und Progesteron und die Schilddrüse arbeiten ja auch zusammen. Ne? Wenn zu wenig Progesteron da ist, brauchst du viel mehr Schilddrüsenhormone, als du es bräuchtest, wenn dein Progesteron im Optimum wäre. Außerdem macht das was mit der Entspannung. Es macht was mit dem Schlaf, es macht auch was mit dem Abnehmen. Das ist einfach ein ganz wichtiges Thema für uns Frauen. Für mich ist das auch ein ganz wichtiges Thema gewesen. Ich habe vor meiner Diagnose so 11 Kilo zugenommen. Und wenn man gerade beim Fernsehen angefangen hat, wo sowieso alle irgendwie gefühlt 20 Kilo wiegen und man selber schon immer normalgewichtig war, dann ist das einfach ein gruseliges Thema. Deswegen kann ich alle so gut verstehen, die mir schreiben, ich kann nicht abnehmen. Ja, das ist wichtig. Und weitergeführt kann man natürlich sich den Blutzuckerspiegel noch angucken. Irgendwie, es gibt ja offizielle Zahlen, die sagen, irgendwie jeder Dritte wäre in prädiabetischen Zustand. Mhm. Ich würde vielleicht heute sogar sagen, dass es also auf jeden Fall bei den Hashimoto-Leuten sogar ein bisschen mehr ist. Und das liegt immer nicht nur am schlechten Essen, sondern vielleicht auch, weil der Schlaf nicht so richtig gut ist und der Stress einfach so wahnsinnig hoch und man vielleicht ein bisschen zu viel snackt, anstatt 3 große Mahlzeiten zu essen. Also es gibt viele Sachen, die man sich da noch angucken kann.
Wie stehst du zum RT3, reverses T3?
Ja, da wäre ich jetzt noch zugekommen. Das ist vielleicht was vielleicht jetzt für den Anfang auch noch nicht so wichtig ist, was aber später wichtig ist, wenn du die richtige Einstellung der Schilddrüsenhormone hinkriegen willst. Das ist ja, wenn der Körper T4 in T3 umwandelt, fällt immer ein bisschen Reverse T3 ab. Ich erkläre das immer so, ich sage immer, das ist so ein bisschen der Überhitzungsschutz des Körpers, damit der Kessel nicht überläuft. Immer so ein bisschen, lieber so ein bisschen sowas, die kleine hässliche, unnötige Schwester von T3 ist Reverse T3. Die setzt sich ja dummerweise nur auf die gleichen Rezeptoren und dann kann T3 einfach nicht wirken. Und ich habe viele Leute, die tatsächlich T3 nehmen und die sagen, ich habe immer noch Unterfunktionssymptome. Und dann, finde ich, macht Sinn, sich den Reverse T3 anzugucken. Ich finde, es gibt immer weniger Labore, die das bestimmen. Also es gab so eine Zeit lang, da haben das viele Labore gemacht und heute haben viele Ärzte Schwierigkeiten, ein Labor zu finden, die das, die diesen Wert auch bestimmen. Dabei ist das ja so seit 2-3 Jahren sozusagen, wabert dieses Thema so bei uns durch die Gegend, kam ja auch aus den USA. Und finde ich dann, wie gesagt, wenn jemand viel Stress hat und hohe Dosen L-Thyroxin vor allem nimmt, da kann es ja auch ein großes Problem werden. Hast du oft bei den Leuten, die die Schilddrüse entfernt bekommen haben oder teilweise entfernt bekommen haben. Ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Bitte behaltet alle Organe, lasst sie nicht wegschnibbeln. Unnötigerweise vor allem. Da ist das oft auch ein Thema. Ne? Wenn die dann irgendwie so bei 150, 160 Mikrogramm L-Thyroxin sind, da sagt und auf einmal nehmen. Also viele wissen zum Beispiel auch nicht, dass man Schilddrüsenhormone auch splitten kann. Also man kann die morgens und abends halb-halb nehmen. Mache ich zum Beispiel auch. Funktioniert auch nicht für alle, ne? Aber dann umgeht man so ein bisschen diese immense Reverse T3-Produktion.
Wie nimmst du dann die Abenddosis? Da ist ja immer, weil man sagt, Schilddrüsenhormone nimmst du ja morgens nüchtern. Wie nimmst du dann einfach eine halbe Stunde vorm Abendessen dann die zweite Dosis oder?
Nee, ich nehme die auf der Bettkante. Da habe ich mindestens 3-4 Stunden nichts gegessen.
Okay.
Und danach passiert ja nichts mehr, außer dass ich schlafe insofern.
Okay, ja. Wie stehst du zu Jod? Jod ist ja auch so ein ganz wichtiger Stoff für unseren Körper, der aber bei Hashimoto ja oft gar nicht unbedingt empfohlen wird. Wie ist da dein Stand?
Ja, also das ist ja so ein altes Ding, ne, was ältere Ärzte gerne sagen, bei Hashimoto auf gar keinen Fall Jod zu sich nehmen. Und da kommen dann viele mit zu mir und sagen, aber ich darf doch kein Jod nehmen. Und da habe ich sehr viel von Kira Kaufmann gelernt, großartige Heilpraktikerin, demnächst auch Ärztin, Hut ab, irgendwie neben Praxis, Bücher schreiben und 2 Kindern auch noch ein Medizinstudium. Und die hat ein tolles Buch zum Thema Jod geschrieben und die sagt eben auch ganz klar, wenn man in keinem Schub ist, also wenn TPO und TG-Antikörper nicht erhöht sind und Jod im Morgenurin im Mangel ist, dann müssen wir dringend Jod nehmen. Und gerade für uns Frauen, Jodmangel hat ja immer auch was mit dem Thema Brustkrebs zu tun. Und ich weiß gar nicht, wie aktuell die Zahlen sind, aber die Brustkrebsrate schießt ja auch nach oben, auch bei immer mehr Männern. Sie sagt immer, 2000 Männer werden jedes Jahr mit Brustkrebs diagnostiziert. Und auch da werden die Zahlen steigend sein. Ist einfach dieses Jod-Thema wichtig. Und wir sind in Deutschland ein Jod- und Selenmangelgebiet, weil unsere Böden ausgewaschen sind. Das Thema müssen wir jetzt ja nicht aufmachen. Und deswegen finde ich das auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich sag meinen Leuten auch im Online-Vortrag immer, ihr müsst ja eurem Körper und eurer Schilddrüse erstmal das Material geben, um selber Schilddrüsenhormone zu bilden. Und da ist einfach Jod und Tyrosin, also Jod und die Aminosäure Tyrosin ganz wichtig. Aber wir brauchen noch Selen, wir brauchen Eisen und so weiter, dass die Schilddrüse arbeiten kann. Und damit fängt's ja schon mal an, ne? Wenn man den Körper einfach unterstützt bei dem Gewebe, was noch da ist, weil es ist ja immer noch, also außer wenn es rausoperiert wurde, es ist ja immer noch ein bisschen was da, was selber was herstellen kann. Erstmal die Schilddrüse damit zu unterstützen, selber was zu produzieren, weil alles, was unser Körper selber herstellt, ist immer viel, viel wichtiger als das, was wir, oder besser als das, was wir in Tablettenform kriegen. Weil wir glauben ja immer, unsere Schilddrüse produziert nur L-Thyroxin, also nur T4 und vielleicht ein bisschen T3 und das war's. Aber dass da noch ganz viele andere Hormone und auch Enzyme sind, die wir einfach so hinten runterpurzeln lassen, da sind dann diejenigen, die hier mit NDT arbeiten, immer so ein bisschen besser dran, weil die kriegen so ein bisschen mehr von all dem. Aber ansonsten bin ich immer großer Freund, der Natur erstmal so einen kleinen Schubser zu geben, alles selber zu machen. Und das, was die Natur nicht mehr kann, aus welchen Gründen auch immer, können wir ja dann Gott sei Dank heutzutage medikamentös unterstützen.
Das ist tatsächlich auch das, wie ich anfange. Ich gebe immer erstmal die Nährstoffe und gucke dann, was macht die Schilddrüse, wenn sie ideal versorgt ist. Und bei einigen meiner Patienten reicht das tatsächlich schon aus, dass die Schilddrüse damit einfach wieder in die volle Funktion gekommen ist. Auch ja. Das schwankt natürlich immer mal wieder, je nachdem, wie anstrengendes Leben ist, ob Infekte darüber gelaufen sind. Covid habe ich einen hohen Zusammenhang gesehen, dass nach Covid oft die Schilddrüsenhormone abgerauscht sind für einen Moment, bis der Körper sich erholt hat. Also gerade so, was dann diesen Fatigue-Schub gemacht hat nach Covid, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass man das in den Schilddrüsenwerten zum Teil auch sehen konnte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe aber auch viele, die durch die Covid-Impfung jetzt auch erst in den Hashimoto gerauscht sind. Da habe ich auch ganz, ganz viele. Ja, bei denen sozusagen die Impfung mit. Da sind ja viele Autoimmuntrigger, also auch viel Histamin, ganz viele Histaminproblematiken, aber eben auch viele Autoimmungeschichten dadurch ausgelöst worden. Und viele sind dadurch erst in, also bei denen ist Hashimoto erst ausgebrochen dadurch, aber ich habe auch viele, die durch diese Impfung große Probleme haben, ihren Hashimoto wieder in den Griff zu kriegen. Die sagen, ich war davor super eingestellt, es war alles gut, es lief super und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr zurecht und ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und die Werte sind total durcheinander und so. Das habe ich auch viel.
Was hast du denn, du hast es schon so anklingen lassen, Östrogen, Progesteron, was sind so typische Begleiterscheinungen bei Hashimoto-Patienten oder abgesehen von Müdigkeit und Gewichtsverlust, was wären so Symptome, die einen, wenn man die Diagnose vielleicht noch nicht hat, aufhorchen lassen kann, dass man eventuell Hashimoto hat?
Jetzt unabhängig von Östrogen und Progesteron oder wie meinst du das?
Also im Prinzip unabhängig von Gewichtszunahme und Müdigkeit, was ja so vielleicht die klassischsten Symptome wären, Haarausfall.
Ja, also ich habe hier in diesem Buch 3 Seiten, glaube ich, so typische Symptome, hatte ich auch letztens mal gepostet. Also das ist halt das Problem. Die Schilddrüse ist über die Hormone mit allem im Körper verbunden und deswegen kann tatsächlich alles in einer Symptomatik enden, wenn man Hashimoto hat. Und das, glaube ich, macht es auch den Ärzten so schwer, bei vielen ein Hashimoto zu diagnostizieren, weil oft die Symptome so diffus sind. Also ich hatte zum Beispiel, als ich noch keine Diagnose hatte, ich habe natürlich Allergien oder Unverträglichkeiten bekommen, weil der Darm natürlich auch immer mit einer Rolle spielt. Aber ich hatte zum Beispiel auch, was mir auch bis heute keiner erklärt hat, dass ich an der Ampel stand und die Ampel schaltete auf grün und ich habe meinen Fuß nicht mehr gespürt beim aufs Gas treten. Mhm. War, nachdem ich gut eingestellt war, schlagartig weg. Ich habe bis heute nicht verstanden, woran das lag. Aber also was auch viel eben ist, viele Symptome, die durch einen Schub kommen, also eine Entzündung in der Schilddrüse, dieses, dass die Leute sich immer räuspern müssen oder so einen Husten haben, dass die Stimme sich verändert, dass die plötzlich tiefer wird, auch bei Frauen, oder dass die so ein Gefühl haben, dass sie so keine Rollkragenpullis oder keine Schals oder keine hochgestellten Kragen mehr ertragen können, so eine innere Unruhe, alles, was mit der Regel zu tun hat bei Frauen, also plötzlich nicht mehr schwanger werden können, kann mit einer schlecht eingestellten Schilddrüse zu tun haben, aber eben auch diese erhöhten Antikörper haben einen negativen Auswirkung auf die Fähigkeit der Frau, fruchtbar zu sein. Da hat man oft das Problem, dass bei mir Patienten sind, die ein TPO von 5000 haben und der Arzt sagt, ja, das ist halt Hashimoto. Und man sagt, naja, also es wäre schon schön, wenn du da irgendwie rauskommen würdest, weil so ein Dauerfeuer im Hals will man ja auch irgendwie nicht haben. Müdigkeit ist ein großes Thema. Depression, depressive Verstimmung ist auch ein großes Thema. Einfach keinen Antrieb zu haben im Leben. Auch viele Frauen haben diese Ängstlichkeit-Symptomatiken heutzutage. Da sage ich immer, einerseits guck die Welt da draußen an, da hat man Grund, Angst zu haben. Leg doch mal das Handy weg und mach die Tagesschau aus. Aber natürlich hat das auch einfach was mit dem hormonellen Problematik zu tun. Und auch noch ein Symptom, was ich auch an mir selber hatte. Für mich ist immer, wenn ich im Auto sitze und auf der Straßenseite, auf der anderen Seite das Straßenschild nicht mehr richtig lesen kann und so denkst so, wie heißt die Straße da? Dann denke ich mal so, oh, ich muss mal wieder meine Schilddrüsenhormone erhöhen, weil fehlende Schilddrüsenhormone haben Einfluss auf unsere Muskelspannung und auf unsere Muskeln und unsere Augen sind ja Muskeln. Und wenn man das Problem hat, dass man immer schlechter sieht, da hat mich nämlich witzigerweise eine Augenärztin draufgebracht. Da saß ich bei der und ich habe gelaserte Augen und ich sehe eigentlich wie so ein Luchs oder ein Adler oder ein Fuchs oder keine Ahnung, wie das Tier heißt, was gut sieht. Und die sagte, nee, die brauchen keine Brille, die sind super. Nehmen Sie eigentlich Schilddrüsenhormone? Und dann sage ich, ja, na, schrauben Sie mal die Dosis ein bisschen hoch, dann funktioniert das auch wieder mit Ihren Augen. Also es gibt 1000 Punkte, an denen man da angreifen kann. Irgendwie alles im Körper, Gelenkschmerzen, Muskelverhärtung, wie auch immer, kann immer irgendwas mit der Schilddrüse zu tun haben, kann natürlich auch irgendwas mit was anderem zu tun haben.
Was siehst du denn an Darmbeschwerden aus deiner Community? Weil tatsächlich bei dem Thema, was ich ja viel bei den Patienten habe mit Reizdarm und dünner Fehlbesiedlung, geht es ja darum, auch wie bewegt sich der Darm. Da ist die Unterfunktion natürlich ein Riesentrigger, dass der Darm sich langsamer bewegt. Kriegst du da irgendwie Rückmeldungen, dass viele auch unter Verdauungsbeschwerden leiden?
Ja. Alle. Aber da, ich meine, da bist du ja der bessere Experte. Wer hat denn heutzutage keine Verdauungsbeschwerden? Ich glaube, wenn wir auf die Straße gehen würden und wild 10 Leute fragen und wenn die ehrlich antworten würden, dann hätten 9 davon oder 8 hätten irgendwelche Probleme. Verstopfung, Durchfall, Reizdarm, wie auch immer. Bei Hashimoto, finde ich, gibt's so viele Punkte, wo man da angreifen kann. Auf der einen Seite, ne, wie du sagst, dass einfach durch die Unterfunktion die Beweglichkeit fehlt. Aber also erstens ist Leaky Gut natürlich ein Riesending. Leaky Gut hat ja immer auch was mit der Autoimmungeschichte zu tun. Ne? Das befruchtet sich ja auch so gegenseitig. Aber bei Hashimoto hast du ja das Problem bei einer Unterfunktion, dass durch zu wenig T3 die Magensäureproduktion runtergefahren wird. Und da geht der Kladderadatsch ja schon los. Erstens kaut heutzutage keiner mehr richtig. Jeder sitzt so beim Essen, drückt auf dem Handy rum oder guckt nebenher Fernsehen. Wie soll denn da irgendwas richtig funktionieren? Also hier fängt's nicht richtig an. Hier geht's weiter im Magen und dann ist es im Darm. Und viele haben ja auch eine Gallenblasenoperation hinter sich. Also es gibt so viele Punkte, wo was schieflaufen kann heutzutage. Ja, es kommt ganz oft vor. Es kommt eigentlich bei jedem vor, muss man sagen.
Jetzt die ganz spannende Thematik. Ich meine, wir können Schilddrüsenhormone nehmen, da hast du ja auch ein paar Varianten genannt, aber wie bringt man denn jetzt zum Beispiel einen Antikörperwert von 5000 runter? Das ist ja die ganz spannende Frage, wie kriegt man das Immunsystem beruhigt, damit es nicht permanent gegen die eigene Schilddrüse feuert? Vielleicht kannst du uns da mal so mitnehmen, was sind da deine besten Tipps und vielleicht auch deine eigenen Routinen, wie du das Ganze für dich dann umsetzt?
Also Punkt Nummer eins, und das, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, ist Gluten weglassen. Also Gluten ist wirklich pain in the ass und Gluten macht uns krank. Und es gibt tatsächlich Leute, die einem sagen, ja, aber Gluten ist wichtig für uns. Ich immer so,
okay,
why? So, also Gluten weglassen, Punkt Nummer eins. Da habe ich schon so erstaunliche Sachen gesehen. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich esse schon seit 10 Jahren kein Gluten mehr. Und dann ist man, also ich bin viel unterwegs, Flughäfen, Bahnhöfe. Da ist es echt schwierig, was Glutenfreies zu kriegen. Und wenn ich dann doch mal irgendwas mit Gluten esse, dann habe ich das Gefühl, als ob mir jemand so ein Brett vor den Kopf genagelt hätte. Ich laufe den ganzen Tag so rum und Leute reden mit mir und ich denke so, was haben die jetzt gesagt? Also Gluten, Punkt eins. Ich hatte eine Frau, die hat innerhalb von 3 Monaten 30 Kilo abgenommen. Also es ist wirklich kein Witz, nur wegen Gluten weglassen. Die hat sonst nichts geändert. Alles funktioniert irgendwie besser, wenn dieses scheiß Gluten weg ist. Das ist wirklich Punkt Nummer eins und das Wichtigste. Den Stress weglassen, das ist so ein Thema, das sehr schwierig ist. Aber jeder hat da so, also wenn man mal ehrlich zu sich ist, jeder hat so seine eigenen Trigger. Ob das jetzt das Handy, in dem man abends reinguckt, ob das irgendwie, du hast ja auch gerade so ein tolles Interview meiner Freundin Anna gegeben. Wir haben ja gerade ein Buch geschrieben zum Thema Stress, die Stressmanagerin, und durften so viel lernen von Experten wie dir. Stress hat ganz viele Ursachen und Gründe in unserem Leben. Und das ist eben nicht nur der nervige Job oder der blöde Chef oder die Kinder, die anstrengend sind, sondern wir haben ganz viele Faktoren in unserem Leben, die Stress verursachen. Und da wirklich mal ehrlich rangehen, Mikronährstoffe auffüllen, alles, was antientzündlich ist, Zink, Selen, Omega-3. Ich bin kein so ein Riesenfan von Kurkuma. Also da ist einfach bei vielen, gibt's ja auch, kann man so genetische Tests machen, bei vielen funktioniert das einfach nicht. Aber Ingwer kann man machen. Es gibt eine ganz kleine Studie zum Thema Aloe Vera Saft. Und da habe ich schon große Erfolge mit erlebt. Man muss aber echten Aloe Vera Saft nehmen. Nicht das Zeug, was man bei uns bei Butni, DM, Müller, Rossmann kriegt, was so gefriergetrocknet oder so Wasser entzogen und dann wieder mit Wasser aufgefüllt und Vitamin C. Das funktioniert nicht. Es gibt in Deutschland eine tolle Firma, die das macht. Ich lasse jetzt, wer den Namen wissen will, kann mir ja mal schreiben. Also wirklichen Aloe Vera Saft, einfach aus diesem Blatt gepresst oder nur dieses Blattgel. Und das sorgt tatsächlich dafür auf der einen Seite, dass der Darm besser funktioniert, aber auf der anderen Seite auch, dass die Antikörper reduziert werden und FT3 und FT4 hochgehen. Das ist auch ein super Geheimtipp.
Okay.
Ja.
Wie stehst du, also generell Heilpilze jetzt als Überbegriff gelten ja auch als Immunsystem regulierend, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja. Ist das für dich ein Thema?
Finde ich super. Also Heilpilze, Vitalpilze, ganz tolles Thema. Ist in Deutschland irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Es gibt ja immer mehr Firmen, die das machen. Aber super Thema, weil es eben auch so schön, weil es eben nicht wie Medikamente so buff in die eine Richtung, weil du schon sagst, es balanciert so aus, ne? Was zu viel ist, wird so ein bisschen runtergedrückt, was zu wenig ist, wird hochgeholt. Finde ich eine gute Sache, ja.
Vielleicht nochmal zum Thema Stress. Ich glaube, dein Leben ist auch durchaus, du hast viele Projekte, du hast viele Dinge am Laufen. Hast du für dich eine Routine, wo du so ein bisschen deinen Stress runterbringst, beziehungsweise trackst du deinen Stress? Guckst du da irgendwie in einer gewissen Form nochmal in die Tiefe bei dir?
Also ich muss immer sagen, ich setze ja alles um, was ich selber predige, aber Stress ist auch meine Red Flag.
Okay.
Also mir geht's einfach gut, wenn viel los ist. Jetzt habe ich 2 lustige Baustellen, die das ein bisschen problematisch machen. Auf der einen Seite habe ich so ein COMT-Polymorphismus. Mein Arzt sagt immer, du hast ein Gaspedal, aber keine Bremse, liebe Vanessa. Also ich kann Stresshormone super schlecht abbauen. Und ich habe auch noch ein MCAS, also ein Histaminproblem. Und mein Trigger ist Stress.
Okay.
Yeah, also ich habe den Checkpot gezogen. Deswegen muss ich was machen. Und ich habe einfach ganz viele Tools. Ich mache regelmäßig Yoga. Ich bin vom Joggen und High-Intensive-Training auf irgendwie Stretching und Sport mit so kleinen Gewichtstraining mit so 2 bis 4 Kilo. Da lacht mich mein Mann immer aus, wenn der die 40 Kilo, 60 Kilo stemmt und ich stehe da mit meinen kleinen Gewichten und freue mich so an mir selber. Solche Sachen wie eine Blaulichtfilterbrille abends aufziehen, so 2-3 Stunden vorm ins Bett gehen, hat mein Leben total verändert. Und das höre ich auch immer von den Leuten, die zu mir kommen in die Beratung. Die schreiben mir dann, ich werde abends so müde wie als Kind.
Okay.
Und das passiert bei mir tatsächlich auch. Mhm. Dann ist für mich auch ein ganz wichtiger Stressfaktor. Das merke ich immer, wenn ich in Hotels schlafe, und ich schlafe leider viel in Hotels, das Thema Router und so Stromkreis ums Bett. Also bei mir immer der letzte Gang, bevor ich mich ins Bett gelegt habe, hat Frau Blumhang immer noch auf Toilette. Und das, was ich dann immer mache, ist den Router vom Strom trennen. Und wenn mein Mann nicht aufpasst oder wenn er nicht da ist, ich laufe immer nämlich an diesem Stromkasten vorbei, dann mache ich klick, klick und mache den Stromkreis im Schlafzimmer aus. Auch das ist tatsächlich ein immenser Stressfaktor für meinen Körper auf jeden Fall. Dann haben wir Matratzen, wo kein Metall drin ist, irgendwie so Bio, bla bla bla, irgendwas aus der Schweiz. Das Handy ist natürlich nicht neben dem Bett. Ich trinke keinen Kaffee, schon seit Jahren nicht mehr. Selbst so ein Matcha, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin und die sagt, komm, wir gehen jetzt einen Matcha trinken, dann bin ich den ganzen Tag so. Und es gibt natürlich so Kleinigkeiten, Phosphatidöserin, GABA. Ich nehme abends Melatonin zum Einschlafen. Das sind all solche Geschichten, die mir helfen. Ich habe mir jetzt auch für sehr viel Geld so ein komisches Gerät gekauft, was man hier reinklipst, was den Vagusnerv stimulieren soll.
Mhm. Das ist super.
Also kostet 700
Also das
Euro
verwenden wir tatsächlich sogar in der Praxis.
Ja.
Die Studienlage zu der Technik ist tatsächlich extrem gut.
Ich habe es noch nicht gemerkt, muss ich sagen. Also ich sitze immer da und denke so, wann merke ich denn mal was? Mal keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist so etwas, was ich auch meinen Patienten immer versuche beizubringen, wenn ich sage, hey, wir müssen jetzt Atemübungen machen und zwar 20 Minuten am Tag. Erwarte bitte in den nächsten 3 bis 6 Monaten keine Veränderung.
Ja, ich weiß. Atemübung. Das haben als Anna und ich uns, als wir gebrainstormt haben, also weil ich bin viel unterwegs, habe viele Firmen und mache viel. Sie hat 3 Kinder, ist noch ein höherer Stressfaktor als ich habe. Und da haben wir uns halt zusammengesetzt und haben gesagt, was wirklich in diesem Buch nicht vorkommen soll, ist, setzen Sie sich hin und atmen Sie. Weil da fühlen wir uns wirklich verarscht. Also wenn jemand sagt, atmen Sie doch mal, dann denke ich so, ich atme doch. Also klar, ist ganz wichtig. Ich kenne das aus dem Yoga, ne? Ich kenne sämtliche Atemübungen aus dem Yoga. Aber wenn ich am Flughafen stehe und mir die Lufthansa sagt, dass mein Flug leider gecancelt wurde und ich weiß, dass ich 4 Termine in München hätte, denen ich jetzt sagen muss, klappt nicht, dann hilft Atmen nicht.
Ja gut, das ist ja dann auch irgendwo die Realität irgendwo verneinen. Aber tatsächlich, Atmung ist, also auch da Studienlage super, super dicht, dass du damit dein vegetatives Nervensystem harmonisiert kriegst und auch langfristig. Du musst halt nur tatsächlich über diesen Break-Even drüber atmen, bedeutet, dass du halt mal deine 3 bis 6 Monate kontinuierlich das trainiert hast. Das funktioniert extrem gut und so funktioniert auch dieser Vagusstimulator, den du dir fürs Ohr geholt hast, das merkst du nicht. Also ich track mit einem Smartring quasi meine HRV und die Patienten, die das auch machen und diese Art der Technik, entweder Atemübungen oder Stimulator verwenden, die sehen das. Ja, da siehst du es halt gemessen, bevor du es vielleicht direkt spürst. Das ist so ein bisschen der Vorteil, weil du es darüber halt dann bildlich vor Augen hast.
Okay, also nutze ich die 30 Tage Rückgabegarantie dieses Vagusstimulationsgeräts nicht, sondern behalte das Ding.
Wenn du es regelmäßig verwendest. Ich meine, das Gerät, was du dir geholt hast, ich vermute, das solltest du 30 bis 60 Minuten verwenden. Und das ist für mich nicht praktikabel in der Regelmäßigkeit. Außer du verwendest es halt quasi bei deinem Doing, deinem Alltäglichen. Genau. Dann geht's, aber ansonsten ist es halt, sich 30 bis 60 Minuten am Tag rauszunehmen und wirklich zu sagen, ich mache sonst nichts, das ist halt schwierig.
Genau.
Nee, das heißt, du verwendest es, du klippst es an und machst deinen alltäglichen Kram.
Putzt die Küche, beantwort meine E-Mails und so. Genau. Okay. Kann man super in die Hosentasche stecken. Ja. Nur so geht das auch bei mir.
Wir setzen das halt gerne ein, zum Beispiel, wenn jemand bei uns zum Beispiel zur Infusionstherapie ist, der sitzt 30 bis 60 Minuten, dann laufen in der Zeit, läuft dieser Stimulator noch parallel.
Sehr cool. Ja. Okay, ich behalte das Ding, ich habe es verstanden, ich benutze es regelmäßig. Ja. Also das sind so meine Sachen, ne? Die müssen einfach in mein Leben passen, ne?
Ja.
Ich kann nicht sagen, sorry, ich kann das Meeting nicht teilnehmen, ich muss mich jetzt 30 bis 60 Minuten aufs Sofa legen und irgendwas stimulieren lassen. Aber ich bin, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man ein busy Leben haben kann und trotz allem relativ vernünftig mit seiner Gesundheit umgehen. Also das Schöne ist, ich kriege halt sofort die Klatsche, wenn ich es nicht mache, ne? Also dann.
Ja, sowas mag ich gerne. Im Prinzip, wenn jemand sehr straight ist mit seiner Gesundheit, aber auch gleichzeitig sagt, hey, es muss praktikabel sein.
Ja.
Weil das, was ich tatsächlich nicht mag, ist, wenn jemand so völlig abgehoben Vorschläge macht, die einfach in keine Lebensrealität mehr reinpasst. Ja, das finde ich, das ist schwierig.
Ja, oder morgens 5.30 Uhr erstmals ins Eisbaden gehen oder so. Ich denke so, Leute, ey, kommt wieder im normalen Leben an.
Aber gutes Stichwort, Eisbaden, ist das was für dich?
Nee.
Hat ja auch Also gibt eine Ärztin in Berlin, die auch sehr viel über Hashimoto macht, die ja sehr viel mit Eisbaden macht.
Ja, über diese Ärzte müssen wir jetzt nicht reden, ne? Nee, finde ich auch keine gute Praktika. Erstens ist es unpraktikabel, ich habe keine Tonne auf dem Balkon stehen. Und zweitens ist es auch, glaube ich, einfach nichts für Frauen, die ein Hormonsystem haben. Also was tatsächlich super ist, ist das Gesicht in so ein Eis, also einfach so eine Schüssel mit kaltem Wasser und ein paar Eiswürfel reinschmeißen. Das finde ich tatsächlich richtig gut und auch praktikabel. Aber aus meiner Erfahrung ist einfach in so eine Eistonne, diese Ärztin, die du angesprochen hast, die hat sehr viel Zeit, die hat ja auch keine Praxis mehr, die hat sehr viel Zeit für Sport und sehr viel, aber das hat die normale Frau mit zwei Kindern in Castrop-Rauxel und einem Job nicht. Und dafür finde ich es wirklich praktikabler, das Gesicht in so eine Schüssel mit kaltem Wasser zu stecken, für so lange, wie man es aushält und das irgendwie 5-mal wiederholen. Da stimulierst du auch den Vagusnerv, als tatsächlich sich in eine Eistonne zu setzen. Finde ich, also können Männer super machen, finde ich, für Frauen mit Hormonsystem und einem Stresslevel, Oberkante, Unterkante, nicht
praktikabel.
Nicht empfehlenswert,
ehrlich gesagt. Wenn ich nochmal zusammenfasse, das heißt, du würdest ernährungstechnisch vor allem auf Gluten achten, Stressreduktion, regelmäßige Bewegung wahrscheinlich auch in einer gewissen Form, Nährstoffe optimieren. Sind das so die wichtigsten Faktoren, wie du deine Schilddrüse wieder in den Griff bekommst?
Stress, an Stress arbeiten, ganz wichtig. Mhm. Bei Ernährung finde ich Gluten, Milchprodukte, Soja, die Sachen, die man definitiv meiden sollte. Gluten ist das Wichtigste. Soja hat halt einfach so einen blöden Einfluss, dass das Jod nicht in die Schilddrüse eingebaut werden kann. Und dann produziert man sich mehr Unterfunktion als nötig. Bio-Essen, auch wenn sagen, ja, wie soll man das bezahlen? Dann sage ich, ja, dann halt nicht das neueste iPhone kaufen, sondern lieber auf sowas achten wie die Ernährung. Und ein Wasserfilter einbauen, finde ich auch total wichtig heutzutage. Für das letzte Buch, das ich mit Anna geschrieben habe, Gesund, Stark, Schön, haben wir in Klärwerken und Wasserwerken recherchiert.
Mhm.
Also die sagen einem halt, wie, nee, Schwermetalle und Pestizide, das messen wir, wenn, einmal im Jahr.
Ja, also ich verwende tatsächlich selber Wasserfilter auch schon seit über 10 Jahren. Und am Anfang war ich skeptisch, habe meine Eltern das mal machen lassen für 2-3 Jahre, habe geguckt, ob die noch leben.
Und sie sind aufgeblüht.
Sie sind immer noch auf dieser Erde und insofern habe ich mich dann irgendwann, als wir nach Stuttgart gezogen sind und das Wasser dort wirklich seltsam geschmeckt hat aus dem Hahn, haben wir uns dann für den Wasserfilter entschieden und seitdem sind wir nicht mehr davon weggekommen.
Ja, das finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges. Ich leide immer, wenn ich unterwegs bin, weil das Wasser da nicht so schmeckt wie bei zu Hause. Und also mein Hund trinkt auch nur das Wasser zu Hause. Wenn wir irgendwo unterwegs sind und dir was hinstellen, dann guckt die uns so an, so, willst du mich vergiften? So, also es ist ganz lustig, was da alles passiert. Genau, das finde ich einfach noch wichtig, dass man die Giftbelastung, das ist ja mit ein Trigger, ne? Warum haben wir Hashimoto? Warum haben so viele Menschen Hashimoto? Das sind natürlich Traumata, kann EBV sein, allgemeine Virenbelastung, bei Frauen gerade in der hormonellen Umstellung, manchmal Pubertät, aber eher Schwangerschaft, Wechseljahre taucht das eben auf. Aber es ist eben auch diese unglaubliche Umweltgift, Toxinbelastung, die wir heutzutage haben und die einfach zu reduzieren. Also ich komme ja aus einer Welt, ne, Fernsehen, permanent geschminkt und ich weiß noch, mein Hausarzt hat vor Jahren, da kam ich irgendwie zu ihm, kam direkt aus Berlin vom Frühstücksfernsehen, aus dem Zug praktisch Taxi zu ihm gefahren und der sagte zu mir, das, was du da im Gesicht hast, kann ich in deinem Blut nachweisen. Ich so, ja, genau, hier im Blut nachweisen. Und der hat mir das nachgewiesen, dass einige Giftstoffe davon in meinem Blut nachzuweisen waren. Und daraufhin habe ich meinen kompletten, also bei uns im Bad steht nur Naturkosmetik zertifizierte, die auch nochmal doppelt getrackt wird mit speziellen Apps, also ToxFox oder Yuka oder sowas, um zu gucken, weil auch Naturkosmetik hat einfach Inhaltsstoffe, die manchmal nicht ganz koscher sind, wie Titandioxid und so weiter. Ich mache mein eigenes Waschmittel, ich mache meine eigenen Spülmaschinen-Tabs, weil da gab es ja auch Studien, dass die Leaky Gut auslösen können oder Inhaltsstoffe da drin. Ja, also einfach das Leben entmüllen und so ein bisschen raus aus dieser immensen Toxinbelastung, die mit eben ein Auslöser ist. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Antikörper sinken können, wenn der Körper nicht permanent gegen diese Umweltgifte kämpfen muss.
Wie stehst du denn zu vegan? Also antientzündlich kann ja unterschiedlich aussehen von der Ernährung her. Vegan kann für manche Menschen antientzündlich tatsächlich funktionieren und manche ernähren sich carnivore, also komplett nur tierische Produkte. Also ich spreche jetzt von Darmpatienten, ja. Manche erreichen tatsächlich eine Reduktion ihrer Entzündungsthematik mit der einen oder mit der anderen Variante. Wie stehst du dazu? Was ist für dich eine praktikable antientzündliche Ernährung oder braucht es das überhaupt?
Also braucht es ganz dringend, ne? Deswegen Gluten- und Milchprodukte weglassen. Ich finde immer, dass es noch praktikabel sein muss im Leben. Also wenn du denen jetzt auch noch ihre glutenfreien Pseudogetreide wegnimmst und sagst, ihr dürft auf niemals Hülsenfrüchte essen, finde ich, wird es irgendwann mal schwierig. Ich finde diesen Vegan-Trip, den es gerade gibt, der ist ja auch ideologisch begründet, der hat ja nichts mit Gesundheit zu tun, den finde ich katastrophal. Und meine Erfahrung ist aus den letzten 10-12 Jahren, dass ich Leute, die so eine Mischkost haben, also auf jeden Fall auch tierische Produkte zu sich nehmen, gerade tierische Fette, ganz wichtig, dass ich die eher wieder auf eine gute Balance kriege, als die, die Hardcore-Veganer oder Vegetarier sind. Das Problem ist, dass die dann halt oft diese furchtbaren Ersatzprodukte essen, die einfach katastrophal für Darm und die komplette Gesundheit sind. Ich bin aber auch, also ich bin zum Beispiel Blutgruppe A, ich vertrage nicht viel tierisches Fett und Eiweiß, aber ich habe auch so Phasen gehabt, wo ich vegetarisch gelebt habe. Mir geht's jetzt besser mit ab und zu mal qualitativ hochwertigem Geflügel. Ich esse auch mal ein Rinder-Entrecote, weil ich einfach Bock drauf habe, aber nicht so oft. Und was auch extrem bei mir geholfen hat, was ich auch allen sage, schmeißt diese scheiß Samenöle aus eurem Leben, also diese Sonnenblume, Raps, Maiskeim, Soja, bla bla bla. Das ist einfach auch so ein Entzündungsfaktor und kommt ja einfach nur, weil in den 60er Jahren irgendein komischer Typ in den USA gesagt hat, pflanzliche Fette sind viel gesünder als tierische. Und 10 Jahre später ging das in den USA los, dass die alle Herzinfarkte und Schlaganfälle bekommen haben. Deswegen auf jeden Fall zurück zu tierischem Fett. Ich empfehle den Leuten Butter, ich empfehle denen Ghee, was weiß ich. Also natürlich muss man da auch auf die Herkunft achten, ne? Nicht irgendwelchen Krimskrams von Aldi aus der Theke nehmen, sondern auch gucken, dass das Bio, Demeter, wie auch immer ist. Und damit kriege ich die Leute eher auf wieder zurück zu ihrem Wohlbefinden.
Wie deckst du dann dein Eiweiß, weil wenn du Milchprodukte weglässt, Soja nicht, tierische Produkte bei deiner Blutgruppe schwierig?
Eier jeden Morgen. Und da muss man aber dazu sagen, viele Hashimoto-Patienten haben Probleme mit Eiern. Die sollten die natürlich weglassen. Und auch bei einem Epstein-Barr-Virus, bei einem reaktiven, würde ich da auch erstmal die Finger von lassen. Das war auch meine Erfahrung. Da habe ich Phasen, also Eier weggelassen und wirklich tierisches Fett und tierisches Eiweiß erstmal für ein paar Wochen komplett gestrichen und dann wieder langsam eingeführt. Ja, also irgendwie, ich mache das ganz mit Eiern und Geflügel, ab und zu mal Fisch. Immer schön Binder dazu wegen der Schwermetalle. Ja, kriege ich das ganz gut hin. Ich habe auch so einen echt guten Bio-Eiweiß-Shake ohne Whey oder Soja und so, wo eine gute Kombination an pflanzlichen Eiweißen drin ist mit viel Tyrosin für die Schilddrüse. Und das, wenn ich merke, so okay, ich war viel unterwegs, ich habe nicht so gut gegessen, dann nehme ich da 2-3 von in der Woche und kriege das ganz gut hin.
Was würdest du jetzt Betroffenen raten? Also Menschen, die denken, sie haben eine Hashimoto oder Menschen, die wissen, sie haben eine Hashimoto, wo finden die Anlaufstellen, wo sie eben, sag ich mal, eine komplettere Beratung bekommen?
Also ich würde immer Finger weglassen von Endokrinologen, weil die tatsächlich leider auch selbst von Hormonen ganz oft keine Ahnung haben. Ich würde mir ganzheitliche Ärzte suchen wie dich. Jemand, der das große Ganze im Blick hat. Das sind oft auch Umweltmediziner oder auch Heilpraktiker. Heilpraktiker können halt keine Schilddrüsenhormone verschreiben. Aber bei Hashimoto ist so wichtig, dass man sich den ganzen Menschen anguckt, weil ja alles irgendwie zusammenhängt und gerade mit der Schilddrüse, Darm, Leber, Nebennieren, das spielt, oder auch die weiblichen Hormone, das ist so ein großes Zusammenspiel von vielen Faktoren und da braucht man einfach jemanden, der sich alles anschaut. Es gibt auf unserer Website www.hashimoto-deutschland.de einen Ärztefinder. Da sind Ärzte, die uns von Betroffenen empfohlen wurden, aufgeführt in ganz Deutschland. Ich glaube, wir haben mittlerweile sogar auch jemanden in Österreich. Schweiz und Luxemburg suchen wir noch, weil da auch großer Bedarf besteht. Genau. Und dann da einfach mal gucken, irgendjemanden, der wirklich das große Ganze anguckt. Und was bei Hashimoto ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist bei jeder chronischen Erkrankung ganz, ganz wichtig, informiere dich selber. Lass dich nicht einem Arzt ausgeliefert sein, der entweder nichts weiß oder keine Lust hat oder den Krankenkassenvorgaben unterworfen ist, sondern informiere dich selber. Gerade bei Hashimoto kann man so viel Verbesserung erlangen, indem man sich selber informiert, indem man die Ernährung umstellt, was mit dem Stress macht und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dieses, was viele Patienten tatsächlich, ich weiß gar nicht, woher das kommt, in sich tragen, dieses jemand anders muss mir helfen. Nein, es ist dein Körper, es ist deine Gesundheit, du musst dir selber helfen. Und wenn du Glück hast, hast du einen coolen Arzt an deiner Seite, der dir Unterstützung gibt, aber es muss tatsächlich aus dir selber rauskommen.
Ja, theoretisch ist es ja, also Thema Selbstverantwortung, die Dinge, über die wir gesprochen haben, muss ja der Mensch selber umsetzen. Der Arzt kann ja für einen nicht Gluten zum Beispiel weglassen, er kann auch für dich keinen Sport machen, er kann nicht auf deine Schlafhygiene achten. Im Idealfall hast du halt einen Sparringspartner, der sagt, guck mal, probier mal das. Also das ist absolut, das ist auch tatsächlich, wenn du auf meine Praxis-Webseite gehst, das Erste, was steht, ist, dass ich quasi Menschen haben will in der Praxis, die Selbstverantwortung übernehmen, weil nur so geht es letztlich, wenn du wirklich deine Gesundheit dann verbessern willst.
Ja.
Vanessa, vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich habe viel mitgenommen, viel spannende Informationen aus unserem Gespräch und ich bin mir absolut sicher, unseren Zuhörern geht es genauso. Wenn Menschen, unsere Zuhörer, Zuschauer mehr von dir wissen wollen, wo können die dich denn am besten noch erreichen?
Also es gibt unsere Instagram, TikTok, Facebook und Threads-Seite, ich weiß manchmal, wie man das ausspricht, Hashimoto Deutschland, da findet man ganz viele Informationen. Unsere Website www.hashimoto-deutschland.de, da findet man auch die Online-Vorträge, die ich halte, meine Bücher und so weiter und ganz viele Informationen, auch wie gesagt den Ärztefinder, den Werterechner, da kann man seine Werte in Prozent ausrechnen und gucken und sozusagen bildlich darstellen oder greifbar machen, ob man wirklich gut eingestellt ist. Genau, ja, das ist es so. Ab und zu bin ich auch noch unterwegs und halt Live-Vorträge. Das findet man dann aber auch alles auf der Instagram-Seite und ja.
Perfekt, nehmen wir alles in die Shownotes. Vanessa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super, sehr, sehr spannend. Und ja, dann bin mir sicher, dass das Thema Hashimoto immer weiter die Bekanntheit bekommt, die es braucht bei den vielen Betroffenen.
Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, für die Möglichkeit und das schöne Gespräch mit dir.